Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich bitte, Vater, dass für geöffnete Herzen. Ich bitte für, ja, Herr, dass wir das, was du zu uns sagen möchtest heute, dass wir das verstehen, dass wir das aufnehmen können. Ich komme gegen jede andere Gedanke, die uns ablenken will. Und ich danke dir. Rede zu unseren Herzen heute durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Letzte Woche bin ich so mit einem Gedanke habe ich angefangen, die mich sehr angesprochen hat. Eigentlich aus dieses Treffen von Steve und Wendy Backlund, die am Wochenende von 1. Juni da waren. Und die haben einige Sachen gesagt, die richtig, so ungefähr so wie deine Aussage heute Morgen, weißt du, solche Sachen, die man einfach nehmen muss und sie wieder kauen muss und einfach tiefer drüber nachdenken muss, weil sie so viel sagend sind. Und ich möchte heute weitermachen, da wo ich letzte Woche aufgehört habe. Wir haben gesprochen über erneuert werden in unser Denken. Und ich denke, dass dieser Gedanke so wichtig ist für uns alle, dass wirklich, wenn wir wollen, dass unser Leben sich verändert, dass unser Denken sich verändern soll. In Römer 12, Vers 1 und 2, da steht: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder durch die Erneuerung deines Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und hier steht eine sehr wichtige Aussage. Wir sehen hier, dass wenn wir prüfen wollen, was Gottes Wille ist, und ich denke, dass diese Frage sehr oft oder sehr häufig gestellt wird: Was willst du? Was ist deine Gedanke? Was ist deine Wille, oh Gott, für mein Leben, für meinen Nachbarn, für meine Umstände, für meine Situation? Dann, wenn wir das wollen, dann ist es wichtig, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Dass unser Denken sich erneuert und dass durch dieses Denken eine Veränderung oder eine Verwandlung stattfindet. Und dann werden wir erkennen können, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Oft haben wir, was Erneuerung des Denkens betrifft, eine Art Behinderung im Bereich des Denkens. Wir glauben sehr oft die Lügen, die der Teufel oder der Feind uns erzählt oder versucht zu verkaufen. Und sehr oft, wenn ich mit Menschen spreche, aber auch wenn ich mich selbst anschaue, merke ich manchmal, dass ich Sachen sage, die eigentlich nicht meine Identität in Christus entsprechen. Dass wir Sachen bekennen, die eigentlich nicht das sind, wer wir wirklich sind. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass es viele Christen gibt, die Königskinder sind, aber die sich noch als Bettler benehmen. Und wir müssen in diesem Prozess müssen wir einfach lernen, dass wir Königskinder sind und dass wir anfangen, uns dementsprechend zu benehmen. Ich habe mal eine Predigt gehalten über unsere Identität in Christus, und da habe ich gesprochen über diese Tatsache, dass Bill Gates mich adoptiert hat. Dankeschön. Kennt ihr die Predigt noch? Die Gedanke, die ich da versucht habe zu zeigen, ist, dass wenn, das ist natürlich nicht die Wahrheit entsprechend, aber lass uns davon ausgehen, dass Bill Gates mich wirklich adoptiert hätte, dann wäre ich jetzt Kind von dem reichsten Mann dieser Welt. Und wenn ich das wirklich glaube, dann würde ich bestimmte Sachen tun. Ich würde nicht mehr hier in Castellón wohnen bleiben, ich würde nach Amerika ziehen, ich würde die Firma meines Vaters übernehmen oder was auch immer, ich würde anfangen zu handeln dementsprechend. Und ich bin mir sicher, dass am Anfang das Ganze ganz komisch wirken wird. Wenn du heute plötzlich hörst, du bist angenommen von der reichste Mann dieser Welt und du wirst da eingeladen, dann siehst du die Tatsachen, aber in deinem Kopf geht etwas ganz anderes vor, weil du fühlst dich nicht reich oder angenommen oder was auch immer. Und so geht es viele Christen. Wir sind, die Bibel lehrt uns, dass wir von dem Reich des Finsternis umgesetzt oder versetzt worden sind zum Reich, Himmelreich, Reich des Lichtes. Wir sind jetzt nicht mehr Teil von diesem Reich der Finsternis. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, ist dein Leben jetzt ganz anders. Ich fand es so toll, der Walter Heidenreich hat sehr deutlich gepredigt über diese Neugeburt und wie wichtig das ist. Und es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Wir müssen wissen, wir müssen eine Gewissheit haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen eine Gewissheit haben, dass wir von Neuem geboren sind. Und wenn du da noch zweifelst an deine, ob du von Neuem geboren bist, dann geh die Sache ganz ernst an, bis du eine Sicherheit hast, eine Gewissheit hast. Manche Leute, die zweifeln, dass sie Kinder Gottes sind, weil sie einfach schauen auf ihre Fehler und auf ihre Unzulänglichkeiten. Und eigentlich ist das nicht da, wonach wir schauen sollen. Ich werde heute auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber es gibt auch manche, die wirklich denken, dass sie Kinder Gottes sind oder denken, dass sie von neuem geboren sind, aber die sind es noch nicht. Und da ist es wichtig, dass man einfach diese Sache klärt. Sicher als Christ ist es wichtig zu wissen, wo du bist. Und ich weiß, dass bei manchen diesem Prozess der Wiedergeburt ein Prozess ist. So, es ist manche Leute, ich weiß, als ich zum Glauben gefunden habe, als ich Jesus Christus kennengelernt habe, das war ein Tag, ich weiß noch, es war der 6. September 1980. Ich war 14 Jahre alt, als ich Jesus Christus aufgenommen habe. Aber ich habe viele Christen gesprochen, die sagen, wenn ich sie frage, wann bist du Christ geworden, die sagen, ich weiß es nicht, das war so eine Zeit in meinem Leben, es waren vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre oder 1 Jahr, wo ich einfach auf der Suche war und viele Fragen hatte und langsam habe ich gemerkt, dass eine Veränderung in meinem Denken entsteht und irgendwann wusste ich, ja, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Es kann unterschiedlich sein, aber egal auf welche Art wir Christ werden, wir sollen, wenn wir Christ sind, soll es eine Gewissheit sein. Und wenn wir diesen Schritt dann gemacht haben, ich möchte noch ein kurzes Zeugnis erzählen hier. Ich habe letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass so wie ich meinen Opa immer wieder gefragt habe, Opa, weißt du sicher, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst? Und am Anfang hat er gesagt, nein, ich weiß es nicht, das hoffen wir alle, aber wir wissen es nicht. Und ich habe ihm gesagt, nein, doch, wir können Sicherheit haben. Und ich habe ihm diese Frage so jedes Mal wieder gestellt, bis er mir diese Antwort gegeben hat, ja, ich weiß es. Und eine Schwester aus der Gemeinde, eine Frau aus unserer Kirche, die hat letzte Woche, sie hat mir diese Woche erzählt, sie hat das gehört und sie begleitet eine Frau, die sehr krank ist, Endstadium Krebs hat, auch sehr alt ist. Aber sie besucht diese Frau immer wieder und sie ist am Sonntag ist sie zu ihr gegangen und sie hat die letzte Woche sehr, sehr abgebaut und sie wird bald sterben, so sieht's aus. Aber sie hat durch die Predigt hat sie irgendwie Mut gefasst und hat diese Frau gefragt, bist du sicher, ob du in den Himmel kommst, wenn du stirbst? Und diese Frau hat gesagt, nein, das weiß ich nicht. Aber das können wir doch nicht wissen. Und sie hat gut zugehört. Sie hat gesagt, doch, doch, wir können es wissen. Wir können es wissen. Und sie hat diese Frau erzählt, dass sie Sicherheit haben kann in Jesus Christus und hat gefragt, darf ich mit dich beten? Und diese Frau hat gesagt, du darfst mit mich beten. Und sie hat diese Frau zu Jesus geführt. großartig, als sie mir das so, sie hat mir das so ganz nüchtern erzählt und ich habe gedacht, wow, wie groß ist das denn? Wie toll ist das denn? Und dann hat sie gesagt, diese Woche ist diese Frau so aufgeblüht, eigentlich muss sie sterben, aber sie ist aufgeblüht, sie hat gesagt, ich werde nach Hause und alles geht mir jetzt gut und ist das nicht toll? Und selbst wenn sie jetzt stirbt, dann wissen wir, dass das sind die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit geschehen, aber da, wo Jesus sein Menschen oder der Leib Christi, wo die Jünger Jesu da sind und Gott dir einen Auftrag gibt, um sein Licht zu sein. Und vielleicht wird niemand es sehen. Aber den Samen, die du siehst, wird Gott sehen. Und es wird Freude geben im Himmel. Und ich freue mich für solche ganz tolle Berichte. Heute sprechen wir über die Wichtigkeit, dass wir erneuert werden sollen in unser Denken. Jetzt bist du Christ, jetzt hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und wie geht es jetzt weiter? So oft glauben wir Lebenslügen, die uns genau dort festhalten, wo wir sind, und oder weiter vom Ziel bringen, eigentlich, wo Gott uns führen möchte. Eine Sache, die ich sehr oft höre, ist, dass Leute sagen, ich stecke fest in mein Denken. Ich kann mich doch nicht ändern. Ich habe eine bestimmte Denkmuster und das, so sehe ich mich selbst. Ich habe einen Selbstminderwert. Ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Ich glaube, dass es nie besser mit mir wird. Ich merke, dass ich eine bestimmte Neigung habe, Sachen zu tun, die nicht gut sind, und ich komme immer wieder in diese Schiene hinein. Und auf die eine Seite kann ich verstehen, dass du, wenn das, es ist wichtig, dass man realisiert, wo man ist und wo man feststeckt. Aber diese Art zu bekennen, wird dich nicht aus deiner Situation holen. Und das war eine der Lektionen, die ich glaube, wir am Wochenende gelernt haben, ist, dass wir unser Denken verändern sollen, dass wir auch unser Bekennen verändern sollen, dass wir nicht mehr die Lügen glauben sollen, die der Feind versucht uns zu erzählen. Die Sache, wenn du bekennst, ich bin halt so, ich kann mich nicht verändern, ich werde mich nie verändern. Auf einer Seite stimmt es, du kannst dich nicht verändern, aber dass nie Veränderung stattfinden wird, ist eine Lüge. Ist eine Lüge, denn Gott kann uns verändern. Und bei jedem Mensch, der heute hier ist, ist Veränderung möglich. Ja, auch bei dir. Veränderung ist möglich. Es gibt ein Problem bei Erneuerung des Denkens, und das ist, dass wir uns von Religiosität führen lassen, gerade wenn wir Christen sind. Und ich möchte einen Bereich von Religiosität mal erwähnen. Der religiöse Geist feiert Perfektion. Nur wenn du vollkommen bist, ist es gut genug. Nur wenn du ohne Sünde, wenn alles geht oder so ist, erst dann ist es gut. Und das ist eine Lüge. Die Pharisäer haben versucht, das hochzuhalten. Wenn wir das und das und das und das tun, und es ist vollkommen, es ist perfekt, dann ist es gut. Aber im Reich Gottes ist eine Familie. Wir sind eine Familie. Und in einer Familie feiern wir nicht Perfektion, wir feiern Fortschritt. Wir schauen nach jeder Erneuerung in der Familie und wir freuen uns darüber. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie das ist. Weißt du, das Kind die Mutter ist schwanger und der Bauch wird größer. Also, und jeder Fortschritt ist Freude, weil man weiß, da wächst etwas, da kommt etwas, ist doch etwas Tolles. Ein neues Geschöpf, neues Leben. Wie würde es sein, wenn deine Frau schwanger ist oder wenn eine Frau schwanger ist und du guckst nach 2 Tagen und du sagst, na, das geht aber langsam. Wann kommt endlich das Kind? Ich meine, ich will Resultat sehen. Ich meine, das ist doch kein Kind. Also wir können so können wir die Sache angehen, aber das, nein, in der Familie feiern wir Fortschritt. Auch in der Familie, in der christlichen Familie, wir feiern Fortschritt. Wir schauen nicht auf das Scheitern oder auf das Fallen, aber wir schauen auf das, was besser wird, auf das, was Gott am Tun ist. Der Bill Johnson sagt sehr oft eine Aussage, er sagt, ich versuche zu schauen oder ich schaue nicht auf das, was Gott nicht tut, ich schaue auf das, was er tut. Aber sehr oft beschäftigen wir uns mit den Sachen, die nicht passieren. Weißt du, da wird jemand geheilt und statt dass wir sagen, schön, Gott hat etwas getan, dann sagen wir, ja, aber wie steht's mit allen anderen, die heute keine Heilung bekommen haben? Also, es ist eine Wahl, die wir treffen. Und klar, ich will meine Augen nicht schließen für alle andere Not und so, die noch da ist. Aber es ist eine Entscheidung, um zu schauen auf Fortschritt und nicht auf Scheitern. Ein Kind fängt an zu gehen. Und wenn ein Kind einen Schritt macht, wird es sicher viele Schritte, viele Male fallen. Bevor ein Kind richtig gehen kann, sagt man, gibt es 1000 Schritte oder so. 1000 Mal versuchen, bevor ein Kind normal gehen kann. Und da ist es wichtig, dass wir einfach schauen auf Fortschritt. Wir sollen Fortschritt feiern. Wir sollen Fortschritt zelebrieren. Wir sollen uns freuen, wenn da etwas Positives in dein Leben geschieht. Ja, in Philipp 1, Vers 6, glaube ich, steht, er, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, wird es zu Vollendung bringen. Weißt du? Er, der etwas Gutes in dir angefangen hat. Ich weiß noch, als ich Teenager war und ich diese Bibelstelle zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, ich habe mir diese Bibelstelle angeschaut und ich hatte ein Problem mit das zweite Wort. Weißt du, mit dem zweiten, er, der etwas Gutes in dir angefangen, etwas Gutes. Und ich habe gesagt, nein, da ist kein Gutes in mir. Und ich habe geguckt und ich habe wirklich versucht zu schauen, aber ich konnte kein Gutes sehen. Das war das erste Problem bei Erneuerung des Denkens. Denn manchmal schauen wir und wir sehen es nicht. Wir schauen, aber dann müssen wir eine Entscheidung machen. Stimmt Gottes Wort oder stimmt das, was wir sehen? Hat Gott etwas Gutes in dir angefangen? Das ist eine Frage, da möchte ich Antwort haben. Hat Gott etwas Gutes in dir angefangen? Glaubst du es wirklich? Und er wird es auch vollenden. Aber da fängt oft das erste Problem an. Wir können nicht glauben, dass Gott etwas Gutes in uns angefangen hat. Es ist gut. Das, was in dir wächst, ist gut. Die Veränderung, die in dein Leben stattfindet, ist gut. Ja, aber ich sehe doch auch dies, dies und dies. Ja, aber ich habe gestern wieder. Und ich weiß noch, wie. Und wir schauen auf das Scheitern, aber wir schauen nicht auf das Gute. Wie würde es sein, wenn ein Kind einen Schritt macht und du siehst das und du sagst, ja, aber dann. Das geht nicht. Ich meine, vorgestern bist du 3-mal gefallen und ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist doch kein Gehen. Das ist doch kein Gehen. Wie soll das, was soll daraus werden? Nein, wir schauen, Wenn unser Kind einen Schritt macht, wir freuen uns. Ja, schön, toll, hast du gut gemacht. Und wir schauen nicht auf das dritte, vierte Mal, dass das Kind fährt. Nein, wir trösten, wir ermutigen. Wir sagen, komm, mach weiter. Das ist genau das Richtige. Und so sollen wir einander ermutigen. Ich fand es ganz toll, Dani, das Wort, was sie gebracht hat, hat genau gepasst zu die Gedanke, die ich hier habe. Sie sagt, gibt es eine Ermutigung? Gibt es ein Trostwort? Gibt es ein so etwas, das wir weitergeben können? Und das zeigt auf die Wichtigkeit, um zu ermutigen. Vieles in mein Denken wird sich verändern, wenn ich anfange, Fortschritt zu zelebrieren und nicht Scheitern zu kritisieren. Wir sollen Fortschritt in uns zelebrieren, aber wir sollen auch Fortschritt in andere feiern. Manchmal kommen Situationen, wo wir wir können uns nicht freuen über das, was in unserem Leben passiert, und wir können es überhaupt nicht haben, wenn etwas Gutes in dem Leben von einem anderen passiert. So, da müssen wir wirklich, wir haben auch gesprochen über diese Kultur der Ehre, wie wichtig es ist, um auch einander zu ehren. Und der Bill Johnson hat etwas ganz Tolles erzählt, er hatte ein Zeugnis gegeben über etwas, das ihm passiert ist. Er war in einem Gottesdienst und Gott benutzt ihn sehr in Heilungen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass er einen Sohn hat, so der jetzt der Pastor ist in der Bethel Church, so sein zweiter oder dritter Sohn. Aber ein drittes Kind. Aber der Eric Johnson ist mit 80% taub ist er geboren und er hört noch immer nicht. So, er hört ein bisschen, aber sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall, er war in einem Gottesdienst und während er in diesem Gottesdienst ist, kriegt er ein Wort der Erkenntnis, dass Gott Menschen, die taub sind, heilen will. Und er guckt in diese Gottesdienst und will das auch weitergeben, aber er sagt, da war so eine Atmosphäre von Anbetung und Lobpreis, da war einfach kein Moment, um das weiterzugeben. Und er hat einfach gemerkt, nein, jetzt ist die Zeit da, um Gott die Ehre zu geben. Und er hat einfach einen Schritt zurückgenommen und hat dieses Wort nicht geäußert. Auf jeden Fall, der Gottesdienst war eine sehr, sehr außergewöhnliche Gottesdienst, sehr toll. Aber auf jeden Fall, als er zum Schluss kam, am Ende erinnerte Gott ihm nochmal an dieses Wort. So sagt er, zum Schluss sagt er, ah ja, und Gott möchte taube Ohren heilen. Und als er das ausspricht, werden 70 plus, so ungefähr 70 Leute, die in dem Gottesdienst, die taub waren, ihre Ohren werden geöffnet. Ist das nicht toll? Aber Erik war auch in dem Gottesdienst. Und seine Ohren wurden nicht geöffnet. Also, und dann geht er zu seinem Sohn und er sagt, wie sein Sohn ihm ermutigt. Und er sagt, Papa, das ist doch überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass ich jetzt heute einen Tag näher bin an der Heilung, die Gott mir geben wird. Weil er sagt, Gott wird meine Ohren heilen. Und dadurch konnten beide feiern, das Gute, das Gott tut, statt zu sagen, ja, also sie konnten auch eine andere Reaktion gehabt haben. Ja, das ist aber toll. Ja, Gott, du heilst, du benutzt mich, du heilst hier, aber wie ist mit meinem Sohn und wie ist es damit? Das geht doch nicht. Es gibt viele Christen, die hadern, weil Situationen in ihr Leben stattfinden und sie verstehen es nicht und sie bleiben aber dort, statt sich zu freuen mit die ein Segen Gottes empfangen. Ich denke, es ist eine wichtige Lektion, auch für mich. Ich muss lernen, mich zu freuen, wenn Gott etwas tut.
Ich muss lernen, mich zu freuen, wenn einer, weißt du so, da bin ich hier und ich bete, Herr, ich habe kein Geld, oh Gott, ich brauche Finanzen, ich, Herr. Und dann kommt Carmen vorbei und Carmen sagt, Vincent, hast du gehört, ich habe noch nicht mal gebraucht, aber ich wollte irgendetwas haben und dann habe ich gesagt, Herr, es wäre schön, wenn du es mir gibst und ich habe es kaum ausgesprochen oder einer kommt und sagt, ah ja, ich habe auch hier hast du und ich habe das bekommen und ich denke, Herr, und ich bete und sie braucht es nicht und ich brauche es und du hörst mich nicht und das ist doch unfair, Herr. Und ich kann mich nicht freuen mit Carmen. Nein, ich muss lernen, mich zu freuen. Wow, Gott hat das in dein Leben getan, dann wird er es sicher auch in mein Leben tun. So, ich freue mich mit das, was Gott tut. Ich freue mich für Fortschritt. Merkt ihr, wie wichtig diese simple, diese einfache Gedanken sind? Wir müssen erneuert werden in unser Denken. Jeder kennt das Gefühl, übersehen zu werden. Aber wir sollen lernen, uns zu freuen über anderen. Ein anderes Problem, was wir haben, um Fortschritt zu zelebrieren, ist, dass wir schauen auf die Umstände und wir können nicht das Neue, das da ist, sehen. Am Beispiel. Du hast ein Problem mit Zorn und du kämpfst schon eine lange Zeit damit. Aber heute hast du wirklich gebetet, Herr, hilf mir in dieser Situation. Und den ganzen Tag hast du keinen Wutanfall bekommen. Ist das nicht toll? Ja, aber abends hast du es wieder vermasselt. Und dann schauen wir nur auf das, was abends passiert ist. Aber wir vergessen, dass wir früher jede zweite Stunde haben wir einen Wutanfall bekommen. Aber heute haben wir einen ganzen Tag, haben wir etwas, das ein grundsätzliches Problem in unserem Leben ist, hat sich verändert. Hey, das ist Fortschritt. Das ist ein Grund zu zelebrieren. Das ist ein Grund, froh zu sein. Weißt du, weil genau die Gedanke, wo du wieder sagst, ach ja, siehst du, es hat keinen Sinn, ich habe mich gar nicht verändert, ich bin noch immer ein zorniger, wütender Mensch. Und was wir tun ist, wir entmutigen uns selbst. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns selbst doch nicht entmutigen, wir sollen uns selbst ermutigen. Wir sind berufen zu ermutigen und nicht zu entmutigen. In 1. Korinther 14, Vers 3, da steht, wer aber weissagt, redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermunterung und Tröstung. Und in 1. Korinther 14, 1, da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Okay, eigentlich müssen wir mit 1 anfangen und dann gehen wir zu 3. So, in Vers 1, da steht, strebt nach der Liebe. Das wissen wir. Strebt ihr nach der Liebe? Eifert nach die geistlichen Gaben. Eifert ihr nach die geistlichen Gaben? Und welche sollen wir am meisten eifern? Weissagen, am meisten, dass ihr weissagt. Weissagt ihr? Du sagst nein. Und das ist sehr interessant, weil sehr oft manche Leute ein bestimmtes Bild haben von Weissagen. Weissagen ist, ich gerade in einer Art kleine Trance, meine Augen gehen zu, ich fange an zu zittern, ja? Genau, ungefähr so, und dann sage ich... Und dann sage ich, so spricht der Herr, die Niederlande wird Weltmeister. genau, ich weiß, ihr werdet mich alle steinigen jetzt als falscher Prophet, aber nein. So, manche Leute, die haben das Gefühl, dass wenn sie weissagen, dann kommt irgendein, so spricht der Herr, und dann ist es oft ein, ich habe deine Sünde gesehen und du hast dieses und jenes getan und ich bin sehr sauer auf dich, aber mein Urteil, mein Gericht wird kommen über euch, ihr Heuchler, ihr, und so weiter. Ja. Ihr lacht, aber ich habe solche Weissagungen gehört. Leider. Vers 3 bitte. Wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung. Und du hast gerade gesagt Ermahnung, aber das Wort Ermahnung, wer weiß noch, was da steht? Ich habe schon mal drüber gepredigt. So, das ist eigentlich falsch übersetzt. Das Wort, das da steht, ist Parakaleo. Und das ist das gleiche Wort für den Tröster, der Paraklet. Und wer ist der Paraklet? Der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe zum Vater und ich schicke einen, der euch, der an eurer Seite stehen wird und euch beistehen wird. So eigentlich ist das Wort keine Ermahnung in dem Sinn von, weil mit Ermahnung, dann denken wir an die erhobene Zeigefinger. Es ist eine bei dir stehen und dir helfen. Das ist, was damit gemeint ist. So, alle drei Worte, die hier stehen, haben eine positive Bedeutung und nicht so Erbauung und dann ermahnen und trösten. So, nachdem wir alles kaputt gemacht haben, okay, ja. Nein, das ist es nicht. Es ist positive Worte, aber nicht einfach so positive Worte, die Gott über uns sagt, aussprechen. Ihr kennt doch die Weissagung, die ich habe schon öfters darüber, wie heißt das, erzählt, aber es gibt einen kleinen Junge, er kam nach vorne, er hatte ein Wort der Weissagung und er sagt, so spricht der Herr, ich liebe dich. Und die ganze Gemeinde hat gedacht, ah ja, das ist toll. Aber was sie nicht wussten, war, dass ein Mann in den Gottesdienst hineingekommen war. Er wollte sich selbst das Leben nehmen. Er war total verzweifelt. Echt passiert in der Gemeinde von Ingolf Ilsel. Und er sagt, Gott, wenn es dich gibt, ich gehe in der erste Kirche, die ich hier, wie heißt das, sehe. Und wenn es dich gibt, zeig mir, dass du mich liebst. Und dann werde ich mein Leben nicht nehmen. Und dann kommt er setzt sich hin und dann kommt ein kleiner Junge nach vorne und er sagt, der Herr spricht, ich liebe dich. Das ist Weissagung. Weißt du, wenn Gott zu deinem Herzen spricht. Und dann sind es einfache Worte, aber es sind ermutigende Worte. Es sind auferbauende Worte. Und wir sollen lernen, mehr zu weissagen, einfach im Alltag. Indem ich reine ermutige, indem ich ihm ermuntere, auferbaue, indem ich ihm tröste mit den Worten Gottes. Manchmal kann das Wort, weil du verzweifelt bist und du keinen Ausweg siehst und Gott kommt oder einer kommt und sagt, Gott wird dir einen Ausweg geben. Weißt du, ist das richtige Wort, das du da gerade brauchst. Und es baut dich auf, es ermutigt dich. Und das ist, was wir tun sollen. Und in diese Gedanke von Erneuerung des Denkens und von Fortschritt ist Weissagen wichtig. Wir sollen als Gemeinde sollen wir neu lernen zu weissagen. Ich bin dafür, dass noch mehr ganz klare, auch zukunftsorientierte Worte der Weissagung kommen. Aber lass uns mit dieser grundlegenden Definition von Weissagung beschäftigen, indem wir mehr weissagen und einander ermutigen. Wenn du deinen Nachbarn ermutigst mit Gottes Worte, bist du am Weissagen. Lass uns mehr weissagen. Jetzt verstehe ich ganz noch viel mehr, warum es so wichtig ist, dass wir streben, dass wir eifern sollen nach Weissagen. Also, die Bibel sagt, streb nach Liebe Und du würdest denken, strebe nach Liebe, das ist doch das Höchste. Natürlich ist das das Höchste. Aber hier ist eine Dringlichkeit, da steht, eifert nach Weissagen. Wir müssen das irgendwie eine Priorität geben. Paulus sagt, ich hoffe, dass ihr alle weissagt. Also so dieses Gottes Wort in deinen Mund, Gottes Ermutigung in deinen Mund für deinen Bruder, für deine Schwester, auch für die, die Jesus noch nicht kennen. Aber dann werden wir anfangen und dann werden wir dastehen als der Heilige Geist, der beisteht, und wir werden ermutigen. Du schaffst es. Er, der in dir ist, ist mehr, ist größer als die in der Welt ist. Dann werden unsere Worte werden neu werden. Unser Denken wird sich verändern. Ich wollte eigentlich eine Tüte mitnehmen heute. Ich habe eine gute Laune Tüte. Kennt ihr diese gute Laune Tüte? Ich habe vorletzte Woche habe ich eine Tüte bekommen und da steht der gute Laune Tüte. Und dann steht an der anderen Seite, schade, dass ich es nicht mitgenommen habe, vielleicht nächste Woche bringe ich es mit. Da steht, so gib ein Lächeln an einen, der es braucht oder so, und da kommt ein Lächeln zurück zu dir, so etwas Ähnliches. Aber die Gedanke von einer guten Laune-Tüte, ich habe gedacht, wow, eine Tüte kann machen, dass meine Laune sich verbessert. Und eigentlich sollen wir gute Launeverbreiter werden. Wir sollen, und ich meine jetzt nicht ein aufgesetztes, oberflächliches etwas, aber ich meine, dass wir dahin gehen und dass gute Laune, also ich möchte, dass da, wo ich hinkomme, dass gute Laune sich breit macht. Dass Leute anfangen, das Leben zu genießen, dass Leute anfangen, Hoffnung zu bekommen, dass es möglich ist, dass Leute sehen, hey, ich kann es schaffen. Wenn wir Perfektion feiern und keinen Fortschritt, werden wir nie gute Laune verbreiten. Und wir werden uns und unsere Nächste entmutigen. Ich möchte noch einen Gedanke weitergeben, so was Erneuerung des Denkens angeht. Oft, wenn etwas in unser Leben nicht funktioniert, dann sagen wir, ich habe wieder etwas falsch gemacht. Oder was habe ich wieder falsch gemacht? Und eigentlich sollten wir sagen, was habe ich wieder falsch geglaubt? So, dieser Gedanke kommt nicht von mir, kommt auch von Steve und von Wendy. Aber ich fand es eine sehr tolle Gedanke. Wir sollen nicht fragen, was habe ich falsch gemacht, aber was habe ich falsch geglaubt. Denn unser Handeln ist eine Weiterführung von das, was wir fühlen, denken und glauben. Und manchmal fühle ich mich in eine bestimmte Art und lasse mich von meinen Gefühlen führen, das ist falsch. Manchmal denke ich, denke und glaube ich eine bestimmte Lüge und lasse mich davon führen. Und so, wenn etwas Negatives mir geschieht oder wenn etwas passiert, dann soll ich mich immer die Frage stellen, so nicht in erster Linie, was habe ich falsch gemacht, aber was habe ich falsch geglaubt. Der Chris Walton, er sagt, wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, wirst du aus Glauben sündigen. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, wirst du aus Glauben sündigen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist für uns als Christen. Denn ein Christ ist kein Sünder mehr. Ein Christ hat sich verändert, ist von Neuem geboren. Und die Gerechtigkeit, oder er ist gerecht geworden. 2. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns, den ist Gott, der Sünde nicht kannte, hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, diese Bibelstelle sagt, du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus. Ach nein. Warum sagst du nein? Ich fühle es doch nicht. Ich merke es doch nicht. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, was wollen wir glauben? Wollen wir Gottes Wort glauben? Oder wollen wir das, was wir fühlen, denken und erfahren, glauben? Hier steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir, und all diese Sachen sind passiert, Jesus ist zu Sünde geworden. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Dieser Austausch hat stattgefunden. Meine Sünde auf ihm und seine Gerechtigkeit auf mich. Ihr kennt doch dieses Bild, hatte ich auch in einer Predigt dargestellt, von diesen zwei Tücher. Also der eine Tuch auf diese eine und das andere Tuch auf, als der Theo damals noch gelebt hat. Das war eine Woche, vor er starb. Dieser Gedanke von Austausch. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Das bedeutet, wenn wir wirklich verstehen, was das meint, ist, da ist nichts Falsches in dir. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die in dir, in dein Wesen. Das ist deine Identität. Das bist du. Aber wie ist es, wenn ich noch das nicht tue, wenn meine Taten nicht gerecht sind? Dankeschön. Das ist egal. So, ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, und wenn ich sage, es ist egal, dann meine ich nicht, dass es eine Ermutigung ist, zu sündigen. Aber es ist eine, dass wir verstehen, wer wir sind, was unsere Identität ist. Das soll es uns verständlich machen. Ein Apfelbaum, genau, ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, auch wenn es keine Äpfel getragen hat, oder? Ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, auch wenn er noch nie ein Apfel getragen hat. Das ist interessant. Keiner würde sagen, nein, das ist kein Apfelbaum. Weil ich habe noch nie einen Apfel da gesehen. Das ist kein Apfelbaum. Das ist irgendein etwas, aber kein Apfelbaum. Nein, ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, weil das seine Identität ist. Er ist ein Apfelbaum. Ein Christ ist ein Christ, auch wenn er noch keine gerechte Früchte hervorgebracht hat. Ein Sünder ist ein Sünder, auch wenn er 2, 3, 4, 5 gerechte Taten vollbringt. Warum? Weil ein Sünder Jesus noch nicht aufgenommen hat und seine Schuld ist nicht bezahlt worden und seine Natur, sein Wesen sich nicht verändert hat. Aber jetzt, so du, der Christus nachfolgst, eine Veränderung hat stattgefunden. Und das sollen wir wirklich anfangen zu glauben. Dass wir anfangen zu sehen, wer wir sind. Wichtig in unser Denken. Ich bin ein Gläubiger, auch wenn ich mal zweifle. Ich bin ein Heiliger, auch wenn ich mal Unheiliges tue. Weil das Erste spricht von meiner Identität, von wer ich bin. Das Zweite spricht von Taten, die ich tue, die meiner Natur nicht entsprechen. Der Bettler oder der Königskind, der bettelt. Das ist ein total komisches Bild, weil ich habe doch alles, warum will ich betteln? Ich tue etwas, das meiner Natur nicht entspricht. Und das ist, was viele Christen tun. Sie tun noch, sie handeln noch in einer Art und Weise, die eigentlich ihrer Natur nicht entspricht. Und um das zu verändern, fängt es in unser Denken an. Wir sollen erneuert werden in unser Denken. In Römer 4, Vers 17 steht, wie wir eigentlich so einen Schritt weiterkommen, und das habe ich letzte Woche eigentlich auch schon gesagt, ist, wir sollen anfangen, es zu bekennen. So, ich bin gerecht. Okay, dann soll ich anfangen, es zu bekennen, dass ich gerecht bin. Auch wenn ich nicht fühle, dass ich gerecht bin, aber ich bin es. Abraham, er musste anfangen zu bekennen, dass er ein Vater vieler Nationen war. Und ich denke, dass er schon Probleme hat mit das Erste, mit einem Vater, weil er war noch kein Vater. Und dann musste er noch bekennen, dass er Vater vieler Nationen war. Aber es fängt an, indem wir anfangen, es zu bekennen. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, dass er sicher 3 oder 4 Mal pro Tag das bekennen sollte. Und deswegen hat er sein Name geändert, dass die Leute ihm auch so angesprochen haben. Also, und ich denke, es ist ganz toll. Dann ruft Sarah, ruft ihr Mann und sagt, Papa, viele Völker, das Essen ist fertig. Und die Leute hören das und am Anfang schämt er sich vielleicht, aber er hat es immer wieder gesagt. Er hat es immer wieder gesagt. Und indem er das geäußert hat, indem er die Wahrheit bekannt hat, hat er angefangen, das zu glauben, was die Wahrheit ist. In Römer 4, Vers 17, da steht, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Es war noch nicht da, aber es war schon da. Und es würde quasi von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hineingerufen. Du bist der Gerechte in Christus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und vielleicht siehst du es noch nicht in dein Leben. Und vielleicht sehen wenige es in dein Leben. Dann fang an, es hervorzurufen. Fang an, das, was du hast, hervorzurufen. Vielleicht hast du noch Probleme mit Zorn in dein Leben. Aber der Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, ist ein Teil von dir. So, wenn du es noch nicht siehst, wenn du eigentlich in dein Leben nur Unbeherrschtheit und das siehst, fang an, Selbstbeherrschung in dein Leben hervorzurufen. Ich habe Selbstbeherrschung. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil Christus es mir gegeben hat. Weil es ein Frucht des Geistes ist. Fang an, das hervorzurufen, was du in dein Leben noch nicht siehst. Und dein Denken wird sich verändern. Und deine Taten werden sich verändern. In Joel 4, Vers 10, da steht, der Schwache sage, ich bin ein Held. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Ich finde es interessant, hier, es ist keine die Augen zumachen für die Realität. Also, es ist, weil der Schwache sagt. So, es wird auch anerkannt, dass er schwach ist. Der Schwache sagt. Aber der Fokus liegt nicht auf die Schwäche, aber es liegt auf das, was Gott von dir sagt. Und deswegen sagt der Schwache, ich bin ein Held. Ich schaue auf den Fortschritt und ich schaue auf das, was Gott über mich sagt. Das wird uns verwandeln. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe diese Woche, jeden Morgen als ich aufgestanden bin, habe ich proklamiert: Heute wird ein großartiger Tag. Und ich habe eine ganz tolle Woche hinter mir. Es war nicht alles, was großartig war, aber ich habe gemerkt, indem ich es geäußert habe, bin ich selbst viel positiver in den Tag hineingegangen. Ich habe Sachen viel intensiver miterlebt. Es gab auch einige Sachen, so, die ich raushaben wollte. Aber trotzdem war das, ich habe gemerkt, hey, das tut etwas mit mir. Und ich werde es weiter proklamieren und ich lade euch ein, es weiter zu tun. Weißt du, heute wird ein großartiger Tag. Natürlich, Holland wird gewinnen. So. Da kann nichts mehr schief gehen. Nein, heute wird ein großartiger Tag. Lass uns diese Woche hineingehen, indem wir Fortschritt feiern, indem wir aufpassen, was wir denken. Wenn wir merken, dass wir negativ denken, dass wir negativ, uns äußern, lass uns lernen zu proklamieren, das, was Gott sagt. Und dass wir ermutiger sind. Wir sind berufen, zu ermutigen, zu ermuntern, aufzubauen und zu trösten. Amen. Gottes Segen und eine wunderschöne Woche wünsche ich euch.